Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mir ist mitgeteilt worden, dass die Technik soweit ist.
Recording in progress.
Auch unsere beiden Sachverständigen sind soweit angekommen. Frau Kaufmann zu meiner Rechten und Herr Wodny digital zugeschaltet. Wir können Sie auf jeden Fall schon sehen. Können Sie uns auch hören?
Kann Sie wunderbar hören. Geht Ihnen das genauso?
Okay, und wir hören Sie auch gut. Das ist perfekt.
Wunderbar.
Damit eröffne ich die 74. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung. Wir haben heute in dieser Sitzung jedenfalls einen Tagesordnungspunkt, nämlich ein Fachgespräch zum Thema nachhaltige Krankenhausverpflegung. Zu meiner Rechten sehen Sie Frau Juliane Kaufmann. Sie ist Geschäftsführerin der Charité Facility Management GmbH. Und Sie sehen digital zugeschaltet Herrn Patrick Wodny, stellvertretender Projektleiter der Küchenwerkstatt in der Kantine Zukunft Berlin. Ein herzliches Willkommen Ihnen beiden. Das Thema Ernährung spielt auch in den Krankenhäusern eine große Rolle, vielleicht sogar eine immer wichtigere Rolle. Wenn es schon im normalen Leben eine Rolle spielt, dann an dieser Stelle ja wohl erst recht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Kinder auf Klassenfahrt waren, wenn Freunde verreist waren, eine der wichtigsten Fragen ist immer, wie war das Essen? Und das ist ja eigentlich auch kein Wunder. Und im Krankenhauskontext dazu kommt ja noch die Frage besonderer Diäten oder auch einer gesundheitsförderlichen Ernährung und vieles weitere. Und insofern war ich auch interessiert, zum Beispiel zu erfahren, dass der Bürgerrat Ernährung als einen seiner wichtigsten Punkte das Thema Gemeinschaftsverpflegung aufgerufen hat. Auch das ein großer Hebel, möglicherweise auch beim Thema CO2 und vieles, vieles mehr. Also es hat, diese Gemeinschaftsverpflegung hat tatsächlich viele Aspekte, die sich lohnen zu diskutieren. Und das, was dann noch im Bereich Krankenhaus dazukommt, ist auch noch der Kostendruck, unter dem dort gearbeitet wird, was die Sache nicht gerade leichter macht. Also viele Dinge sind unter einen Hut zu bringen. Insofern ist es ein total spannendes Thema. Und wir freuen uns gleich auf die Ausführungen. Wir haben verabredet 10 Minuten, ich sage jetzt mal maximal, darf gerne auch ein paar Minuten weniger sein, aber maximal 10 Minuten jeweils Eingangsstatement und dann unsere üblichen 5-Minuten-Runden. Wobei 5 Minuten für Frage inklusive Antwort wieder zur Verfügung stehen. Bevor wir dazu kommen, will ich unsere beiden Gäste aber noch ein klein wenig vorstellen. Frau Kaufmann ist Diplomkauffrau, seit März 2023 Geschäftsführerin der Charité Facility Management GmbH. Diese GmbH verantwortet alle klinischen Dienstleistungen, so steht es hier. Wir sind gleich gespannt zu hören, was das konkret bedeutet. Sie hat 23 Jahre Berufserfahrung, davon 17 in leitenden Funktionen im Gesundheitswesen. Und mir ist noch als Projekt, besonderes Projekt aufgeschrieben worden, das Stichwort Ernährungswende im Krankenhaus. Also wir sind gespannt. Der Erwartungsdruck steigt ein wenig. Kein Problem. Herr Patrick Wodny, der digital dabei ist, ist von Beruf Koch, steht hier bei mir. Seit 2019 stellvertretender Projektleiter der Kantine Zukunft und Projektmanager bei der Speiseräume GmbH. Der Kern von Kantine Zukunft ist die Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Köchinnen und Köchen der Berliner Gemeinschaftsgastronomie. Ich freue mich sehr, dass Sie mit an Bord sind. Auch das ergänzt sicherlich die Sichtweise von Frau Kaufmann ausgezeichnet. Mir ist aufgeschrieben worden, Sie beide haben sich im Vorfeld geeinigt, dass Herr Wodny beginnt. Ist das so? Wollen wir so verfahren?
Ja, sehr gerne.
Ja? Okay. Ja. Dann machen wir das so. Sehr geehrter Herr Wodny, wir freuen uns auf Ihr Eingangsstatement. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank dafür. Für dieses Eingangsstatement würde ich einmal meinen Bildschirm teilen und eine kurze Präsentation verwenden, damit uns allen bei den Zahlen nicht schwindelig wird.
Ja, das ist gelungen. Wir sehen jetzt eine
graue Folie.
Ja.
Wunderbar.
Wir sehen Kantine Zukunft mit einem grünen Punkt.
So soll es sein. Wunderbar.
Wunderbar.
Dann beginne ich einmal. Zum einen erstmal vielen Dank für die Einladung und Entschuldigung, dass ich aufgrund der Kurzfristigkeit der Anfrage nicht persönlich da sein kann. Die Vorstellung war gelungen, die lasse ich jetzt mal aus und würde jetzt gerne diese Präsentation nutzen, um ein bisschen zu unserer Arbeit mit der Kantine Zukunft zu erzählen. Das Projekt Kantine Zukunft wird durch die Firma Speiseräume umgesetzt. Wir haben einen sehr, sehr praktischen Ansatz in unserer Transformationsarbeit mit den Küchen und machen das in dieser Form seit jetzt etwa 2019.
Herr Rodney, darf ich kurz unterbrechen? Also sehr wir gerne. Hören Sie zwar, aber nicht sehr laut. Es wäre gut, wenn Sie vielleicht ein bisschen näher ans Mikrofon gehen könnten. Ich weiß nicht, ob das geht physisch, aber es wäre hilfreich.
Das muss ich schauen, ob das physisch geht. Lassen Sie mich nochmal bei den Audiooptionen gucken, ob da was möglich ist.
Ja.
Einen Moment.
Also wir können hier leider nicht nachsteuern.
Ja, ich bin dran. Schwer. Einen Moment.
Wenn jetzt nichts anderes geht, dann ist es eben so.
Ja, ich versuche einfach ein bisschen lauter zu sprechen. Ich glaube, das könnte am ehesten funktionieren. Ich kann
wunderbar, hier jetzt dann müssen wir hier im Saal ein bisschen disziplinierter sein.
Ja, funktioniert das so für Sie? Ja?
Ja, so machen wir es.
Okay,
fahren Sie fort.
Okay, das Projekt Kantine Zukunft wird von der Firma Speiseräume umgesetzt und wir haben in unserer Beratungsarbeit einen sehr, sehr praktischen Ansatz und machen das in der Form seit 2019. Bisher haben dieses Programm 150 Küchen durchlaufen oder sind aktuell noch im Prozess. Fast die Hälfte des Teams sind ausgebildete Köchinnen und Köche. Wir unterstützen und beraten die öffentliche GV in Berlin in so ziemlich allen Bereichen, würde ich sagen, und leisten so eine Unterstützung bei der nachhaltigen Weiterentwicklung der Berliner Gemeinschaftsgastronomie und bei einer zielgruppengerechten Menügestaltung vor allem. Unser Ansatz ist relativ leicht. Also wir wollen immer einen höchstmöglichen Bioanteil innerhalb des Budgets realisieren. Das ist aber kein Selbstzweck, sondern setzt einfach einen Prozess in Gang, der dafür sorgt, dass die Speisepläne pflanzlicher betont sind, dass automatisch weniger Convenience eingesetzt wird, dass Kochhandwerk eher gefragt ist und dass Saisonalität eine sehr viel größere Rolle spielt. Um diese ganzen Prozesse in Gang zu setzen, müssen vor allem Speisepläne, Rezepturen und Arbeitsweisen angepasst werden. Je höher der anvisierte Bioanteil ist, je weitreichender sind in der Regel auch diese ganzen Veränderungen. Manche Küchen wollen da das volle Programm und zielen so hoch wie möglich. Und bei manchen Küchen landen wir bei 10-20%. Und unter anderem ist das auch schon so eine Zahl für die Krankenhäuser, die man mal im Hinterkopf behalten kann. Wo wir gemeinsam hingehen können mit den Küchen, das steht in Abhängigkeit zu ziemlich vielen Faktoren. Also das Ganze muss immer im Rahmen des jeweils am Standort Möglichen umgesetzt werden können. Die Budgets bleiben im Rahmen der Zusammenarbeit gleich. Die Prozesse dürfen die Teams nicht belasten und am wichtigsten ist, das Essen muss gegessen und gemocht werden, weil wir uns sonst alle vorherigen Punkte sparen können. Dieser Ansatz bringt ziemlich viele Vorteile mit sich. Um jetzt mal die drei markantesten zu nennen, mehr pflanzliche Produkte und damit tendenziell weniger CO2-Ausstoß sind gut fürs Klima. Die Vorteile für den Geschmack sind sehr viel weniger hochverarbeitete Produkte und die ernährungsphysiologischen Vorteile sind mehr Rohware bei einem deutlich niedrigeren Verarbeitungsgrad. Aber warum ausgerechnet Bio und nicht vegetarisch, vegan oder ähnliches, weil das ist ja auch gut fürs Klima. Es hat folgende Gründe. Also neben einem guten Geschmack suchen wir da nach einfachen Hebeln, um die Nachhaltigkeit in der Speiseversorgung zu fördern und gemeinsam mit den Küchen einen geeigneten Weg zur Weiterentwicklung zu finden. Bei den Bioprodukten ist es so, dass egal ob tierisch oder pflanzlich, also die schneiden meist zu den verschiedenen Arten der Umweltbelastung einfach deutlich besser ab als konventionelle Produkte. In manchen Bereichen gibt es da Ausnahmen, das sieht man vor allem bei Rindfleisch und Butter. Aber das ist so ein kleiner erster Schritt, um Treibhausgase einzudämmen, Biodiversität zu erhalten, Nährstoffüberschüsse in den Böden zu vermeiden, Luftverschmutzung zu begrenzen, Wasser sparen, Pflanzenschutzmittel sparen und generell den Primärenergieverbrauch zu senken. Also das ist ein erster kleiner Schritt in eine Richtung. Und das gestaltet den Betrieb zum einen deutlich klimafreundlicher oder gibt die Möglichkeit dazu. Und man muss dabei nicht mal zu stark von dem abrücken, was sich meine Gäste, Patientin, wer auch immer, da wünscht. Der Ablauf von dem, was wir machen, ist auch relativ einfach erklärt. Wir suchen uns auf Standortebene gemeinsam mit den Teams den geeignetesten und effizientesten Weg, um die zuvor gemeinsam vereinbarten Ziele zu erreichen. Das machen wir in den Küchen, da jeder Wandel auch in den Küchen entschieden wird. Und das ist auch der Grund, warum wir so viele Köchinnen und Köche im eigenen Team haben. Und wir werten die Zusammenarbeit dann nach 6-12 Monaten aus, damit wir auszeichnen können. 100 Küchen haben bis Ende des Jahres das Projekt abgeschlossen. In Kitas ist der Bioanteil oft besonders hoch. Da kratzen wir auch schon mal die 100%. In Krankenhäusern eher niedrig. Da so 10 bis 15% sind da ein Schnitt. Wobei wir da auch schon in Ausnahmefällen mal die 50% reißen konnten. Aber auch 10 bis 15% sind bei einem sehr, sehr hohen Einkaufsvolumen im Tonnenbereich schon echt eine tolle Sache. Also das ist jetzt keine Zahl, die da zu unterschätzen ist. Wo wir auch schon beim Thema sind, Krankenhausversorgung. Da möchte ich gerne einfach eine kurze Perspektive aus unserer Arbeit geben, die da auch etwas ja, globaler ist. Wenn wir in die Zusammenarbeit mit Kliniken einsteigen, sind wir eigentlich immer mit folgenden Faktoren konfrontiert. Also fast nirgendwo in der Gemeinschaftsgastronomie sind die Budgets so eng und so ungerecht verteilt wie im Gesundheitswesen. Entscheidungen über die Höhe der zur Verfügung stehenden Lebensmittelbudgets, die werden ganz häufig auf Standortebene getroffen, was das Ganze eben auch relativ intransparent macht. Und wir haben einen Bundesbasisfallwert in Höhe von durchschnittlich 4.210 Euro pro Person pro Tag, aus welchem auch das Essen finanziert wird, was ja erstmal gar nicht so schlecht klingt. Aber davon stehen durchschnittlich etwa nur 15,71 Euro pro Person pro Tag zur Verfügung, um alle mit dem Essen verbundenen Kosten zu decken. Und allein 9,11 Euro davon entfallen da durchschnittlich schon für die Personalkosten oder fallen dafür an, was unter anderem auch 19% mehr sind, als es 2018 noch war. Der durchschnittlich zur Verfügung stehende Wareneinsatz für Lebensmittel, also drei Mahlzeiten, Getränke, Zwischenmahlzeiten etc., beträgt um die 5,30 Euro pro Person pro Tag. Das ist aber schon eine Mischung aus allen Kliniken, also Reha, Psychosomatik etc. Und aus unserer Erfahrung kann ich sagen, dass die meisten Akutkliniken mit einem Wareneinsatz von 4 Euro pro Person pro Tag für alles auskommen müssen. Also Mittagessen, Abendessen, Getränke, Zwischenmahlzeiten und, und. Das ist nicht viel. Und dieser Kostendruck sorgt dann für folgende Entwicklungen, die wir ganz häufig sehen. Es gibt immer mehr Cook-and-Chill-Küchen, also Küchen, die das Essen teils auch aus vorgefertigten Komponenten zubereiten, herstellen und ausliefern. Und es ist auch keine Seltenheit, dass in diesen Küchen dann mehr Menschen an der Bandportionierung stehen, als in der Produktion arbeiten. Nur noch wenige Klinikküchen kochen frische Gerichte aus Rohprodukten. Wir haben teilweise einen extremen Sanierungsstau in den Küchen, was wir in unserer Arbeit auch häufig merken. Es gibt generell einen Trend zum Outsourcing an Catering-Unternehmen, einen Trend zu immer größeren und zentralisierteren Strukturen. Und an vielen Stellen gibt es auch einen immer stärker werdenden Fachkräftemangel, aber naja, den gibt es fast überall. Und da wird es schon eng und da müssen wir uns dann auch die Frage stellen, welche Versorgung wir da zukünftig in Krankenhäusern anstreben. Also wir steuern aktuell hin zu einer zentralisierten und wirtschaftlich optimierten Versorgung, auch durch High Convenience. Und für die Häuser bedeutet es häufig einen logistischen Aufwand bei relativ eingeschränkten Möglichkeiten, gerade was den Kochprozess anbetrifft. Selbstkochende Küchen vor Ort, das bedeutet den Aufwand des Küchenbetriebs samt der Logistik und der Speiseverteilung, allerdings auch bei voller Kontrolle über alle Kochprozesse, den Einkauf und die Lebensmittelqualität. Und die Aufrechterhaltung beider Systeme, die klingt jetzt erstmal ziemlich leicht, aber die bedarf jetzt schon ziemlich viel Mühen, um nicht gänzlich, vor allem durch Kostendruck, so völlig in die erste Variante zu gleiten. Also eine Mischform beider Speiseversorgungssysteme ist aus unserer Perspektive unbedingt erhaltenswert und dafür muss aber jetzt schon relativ viel getan werden. Aber Möglichkeiten gibt es ja. Also viele Krankenhausküchen kochen noch selbst und könnten das auch weiterhin tun, wenn das finanziell getragen wird oder tragbar bleibt und es auch inhaltlich reizvoll gestaltet wird. Also von meinen Kolleginnen und Kollegen haben in den seltensten Fällen haben die in der Küche angefangen zu arbeiten, weil die so gerne Tüten aufschneiden oder ähnliches. Also wenn Kochen in den Küchen stattfindet, dann ist das schon mal ein großer Vorteil. Volkswirtschaftliche Schäden durch Fehlernährung können, wenn auch nur in einem kleinen Rahmen, eingedämmt werden. Aber ich rede in unserer Arbeit mit dem Essen nur sehr wenig über Gesundheitsaspekte. Im Krankenhaus finde ich das aber relativ angemessen. Empörung über und das Interesse am Thema Krankenhausessen, das ist ja so ziemlich allgegenwärtig und ein Wandel, groß wie auch klein, ist durchaus an vielen Stellen möglich. Und noch kann aus unserer Perspektive entschieden werden, wie so eine Versorgung zukünftig aussehen soll. Wenn aber erstmal so ein Speiseverteil oder Versorgungssystem installiert ist und teilweise Millionen für Logistik ausgegeben wurden, dann ist das meist beschlossene Sache und bestimmt die Art des Küchenbetriebs für Jahrzehnte. Die Weichen können noch gestellt werden, aber das muss auch auf politischer Ebene bestellt und nicht nur gewünscht werden. Und das kann durch beispielsweise angepasste Ausschreibungskriterien, praktische Unterstützung in der Umstellung, ein Imagewandel und auch durch Prozessbegleitung der Häuser gelingen. Und monetäre Anreize sind natürlich auch wichtiger denn je. Damit möchte ich schließen. Meine Schilderungen werden sich bestimmt noch anhand dessen, was Frau Kaufmann uns erzählen kann, konkretisieren. Und damit möchte ich auch gerne weitergeben. Vielen Dank fürs Zuhören und entschuldigen Sie, dass meine Stimme etwas leise war.
Vielen Dank, Herr Wodny. Wir haben im Verlauf Ihres Vortrags hier doch noch einen Weg gefunden, Sie wieder lauter zu stellen, sodass Sie, Sie wirklich gut zu vernehmen waren. So, okay, wir kommen zu Frau Kaufmann. Ich bin jetzt mal gespannt. Die Charité macht alles besser, schöner, neuer, größer. Oder wie auch immer. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf den Blick sozusagen aus einem speziellen Haus, wenn es auch natürlich ein sehr spezielles Haus ist. Die Charité ist eben auch eine Universitätsklinik, hat von der vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, aber mit Sicherheit auch andere Herausforderungen. Frau Kaufmann.
Vielen Dank. Eben war ich noch zuversichtlich. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich noch kurz meinen Vortrag umstelle. Ich bin Betriebswirtin, deswegen muss ich mit Zahlen anfangen. Die Charité behandelt rund 140.000 stationäre Patientinnen pro Jahr, 24.000 Beschäftigte. Wir sind einer der größten Arbeitgeber der Stadt an 4 Campi. Die CFM, bei der ich Geschäftsführerin sein darf, ist die 100-prozentige Tochter der Charité. Wir kümmern uns genauso, wie Sie gesagt haben, um alle nicht pflegerischen und nicht medizinischen Dienstleistungen, von der Reinigung, den Gärtnern, dem Bauen, des Kochens, der Bettenaufbereitung, Sterilisation. Also alles, was Sie sich vorstellen können, was notwendig ist, um einen Krankenhausbetrieb aufrechtzuerhalten. 3.500 Menschen arbeiten in der CFM. 300 Menschen davon kochen und bereiten Essen vor für Patientinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ungefähr 5.000 Mittagessen am Tag bereiten wir zu, davon 3.000 für Patientinnen. Ungefähr ein Drittel dieser 3.000 Essen sind besondere Diätkostformen. Wir kaufen mehr als 1.400 Tonnen Lebensmittel pro Jahr ein. Um das zu verdeutlichen, das sind 1,2 Millionen Brötchen pro Jahr und ungefähr 450.000 Eier. Mein Kollege hat schon ausgeführt, wir haben eine große, große gesellschaftliche Bedeutung als Krankenhäuser, nicht nur für die individuelle Gesunderhaltung des Menschen, sondern auch des Planeten. Wir kennen die Zahlen, wir kennen die Auswirkungen von der Ernährung auf die Gesunderhaltung von Mensch und Planet. Wir kennen die gesundheitsökonomischen Auswirkungen von Mangelernährung, die Zunahme ernährungsbedingter Krankheiten, Adipositas, Hypertonie, auch Krebserkrankung. Und wir kennen den Einfluss auf die Klimakennzahlen. Die Krankenhäuser sind heute schon für mehr als 5% der Emissionen in Deutschland verantwortlich. Der Hauptteil kommt aus dem stationären Sektor. Die Verpflegung nimmt, je nachdem, welche Studien Sie sich anschauen, zwischen 15% und 17% der Klimawirkung eines Krankenhauses ein. Also warum, wenn wir das alles wissen und genauso wie die wenigsten Köche Koch gelernt haben, um Tüten aufzureißen, kann ich Ihnen versichern, wir stehen nicht jeden Morgen auf und überlegen uns, wie wir heute besonders schlechtes, besonders fades und besonders ungesundes Essen machen. Es muss Gründe geben, warum wir bis jetzt die Maßnahmen, die auf dem Silbertablett vor uns liegen, nicht umgesetzt haben. Wir stehen, Sie haben es ausgeführt, unter einem enormen ökonomischen Druck. Wir stehen nicht nur unter diesem ökonomischen Druck, sondern auch unter strukturellen Herausforderungen, unter Fachkräftemangel. Und zur Realität gehört, dass Fragen der Ernährung unter diesem Druck als erstes zum Opfer fallen. Die Ernährungstransformation kann nur als interdisziplinäre Gemeinschaftsaufgabe gesehen werden. Dazu brauchen wir Ressourcen, wir brauchen Fachpersonal und wir brauchen eine Vergütung für dieses Fachpersonal. Wenn Sie sich heute entscheiden zwischen Ärzten und Pflegekräften oder der Diätassistentin, werden Sie sich im Sinne des ökonomischen Druckes für die Ärzte und Pflegekräfte entscheiden. Wir brauchen aber auch Unterstützung bei der Erwerbung von Wissen. Wir haben hier komplexeste Logistikprozesse kombiniert mit Einkaufs-, Koch-, Zubereitungs-, Verteilungsprozessen. Das Wissen darum ist nicht in allen Krankenhäusern natürlich vorhanden. Und auch ganz klar, günstige und nachhaltige Verpflegung wird nicht honoriert. Honoriert wird, wenn Sie günstiges Essen anbieten, aber nicht Gutes. Der BKT liegt in Deutschland im Schnitt bei 14 Euro. Sie haben es ausgeführt, der Wareneinsatz 5 bis 6. Wir sind in der Charité leicht drüber, aber überlegen wir uns mal ganz kurz, für 6 Euro, 3 Mahlzeiten am Tag, Zwischenmahlzeiten, Getränke, Das ist schon eine große Herausforderung, muss man sagen. Es fehlen Investitionsmittel. Wenn Sie sich heute als Krankenhaus entscheiden müssen zwischen der Investition in innovative Medizintechnik oder innovative Kühltechnik für Lebensmittel, werden Sie sich in jedem Fall für die innovative Medizintechnik entscheiden müssen. Denn um dem ökonomischen Druck zu begegnen, brauchen Sie zusätzliche Umsatzpotenziale und Erlöspotenziale. Der bestehende Kostendruck bezieht sich aber auch auf den Einkauf von Lebensmitteln. Bioprodukte sind nicht nur teurer, sondern sie sind auch in den Mengen, in denen wir sie brauchen würden, nicht unbedingt vorhanden. Stellen Sie sich vor, ich würde mich morgen entscheiden, für die Charité 450.000 Bio-Eier aus regionalem Anbau einzukaufen. Das hätte Auswirkungen auf Ihr persönliches Bio-Frühstücksei. So viel kann ich Ihnen sagen. Und es gibt nicht viele Biolieferanten, die überhaupt in der Lage sind, solche Mengen zu liefern. Und damit bestimmen sie auch die Preise. Bei nicht biozertifiziertem Schweinefleisch kann ich mich in einen Preiskampf begeben. Bei dem biozertifizierten Hühnerei kann ich das nicht zwangsläufig, wenn ich es in diesen Preismengen, in diesen Mengen bestellen möchte. Zur Wahrheit gehört aber auch, und es ist mir super wichtig, dass wir uns das ganz klar ist, die Patienten entscheiden heute, in welche Häuser sie gehen. Wir stehen nicht nur unter einem Kostendruck, sondern auch unter einem Wettbewerbsdruck. Und wenn Sie sich die Patientenzufriedenheitsbefragung der Charité anschauen, ist dann Platz 2 oder 3, das schwankt die Qualität des Essens. Ich setze mal Qualität in Anführungsstrichen, weil das kann alles bedeuten. Das kann bedeuten, das hat mir nicht geschmeckt, das war nicht viel genug, die Portionen waren zu klein, mein Lieblingsessen war nicht dabei, zu wenig Fleisch, zu wenig Zucker, das kann alles heißen. Es kann auch heißen, ich war einfach in einer schlimmen, außergewöhnlichen persönlichen Situation und hätte mir vom Essen mehr erwartet. Aber nicht zuletzt fehlt uns auch ein flächendeckendes Monitoring zum Thema Nachhaltigkeit und Benchmarking. Okay, es gibt aber, das ist die gute Nachricht, herausragende und bewundernswerte Beispiele von Krankenhäusern, die die Transformation geschafft haben und die auf einem guten Weg sind. Und auch wir als Charité und CFM müssen mehr tun. Immerhin haben wir pro Tag mindestens 5000 Mal die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. 3 Dinge, denke ich, sind wichtig. Erstens, um Mittel zur Verfügung zu haben, hochwertige Produkte, Bioprodukte und den höheren Anteil von Regionalität möglich zu machen, müssen wir zu diesen Gunsten Einsparungen realisieren. Die größten Einsparungen, das ist einer meiner totalen Lieblingssätze, sowohl in den Kosten als auch in den Emissionen, erreichen wir mit den Produkten, die wir nicht verwenden. Dies vorausgeschickt bedeutet das eine Anpassung unseres Angebotes. Ich werde darauf gleich noch detaillierter eingehen. Wir müssen entlang der gesamten Prozesskette vom Einkauf über die Zubereitung, über die Logistik akribisch Einsparpotenziale identifizieren. Und dabei ist die größte und wahrscheinlich unter all diesen Herausforderungen am einfachsten zu realisierendes Potenzial in der Reduzierung der Lebensmittelabfälle. Wir haben hier in den letzten 2 Jahren sehr viel Energie als Charité und CFM eingesteckt. Wir konnten durch verschiedenste Maßnahmen die Lebensmittelabfälle in der Patientenversorgung um mehr als 20% und in der Mitarbeiterinnenversorgung um mehr als 50% reduzieren. Das ist ein großer Schritt. Hier muss aber noch mehr gehen. Wir müssen eigentlich zu einem Zero-Waste-Konzept kommen. Zweitens, wir brauchen eine Restrukturierung des Angebots und eine gute Kommunikation. Ich habe es eben schon gesagt. Wir brauchen für die Sanierungstransformation Mut und Durchhaltevermögen. Das wird nicht leicht sein. Nur ein klares Commitment aller Beteiligten im Gesundheitswesen, die Empfehlung der Planetary Health Diet umzusetzen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir das reine Angebot für die Patientinnen reduzieren müssen. Wir bieten heute verschiedenste Sorten Wurst und Käse zum Frühstück, Marmeladen, verschiedene Brote, weil die Patienten es so wünschen. Wir werden das nicht mehr tun können und zugunsten der Qualität hier Änderungen herbeiführen müssen. Wir müssen das Fleisch reduzieren und gleichzeitig proteinreiche pflanzliche Alternativen, aber auch Rohkostalternativen, die im Übrigen als kleinen Nebeneffekt hätten, dass wir weniger Energiekosten für die Garprozesse benötigen, anbieten. Es darf aber bei all dem nicht darum gehen, all unsere Patienten in den 5 bis 6 Tagen, in denen sie bei uns sind, zu Veganern oder Vegetarierinnen zu machen, sondern wir müssen, und hier versuche ich mal eine Viertelsekunde kurz zu träumen, eine Kommunikationsstrategie entwickeln, die alle Krankenhäuser in Deutschland umsetzen und damit ein höheres Bewusstsein, eine höhere Akzeptanz bei den Patienten, aber auch bei den Stakeholdern für eine Ernährungstransformation zu erreichen. Wir brauchen auch Unterstützung. Wir brauchen Unterstützung von Strukturen wie Kantine Zukunft. Wir brauchen aber auch politische Unterstützung. Wir müssen uns das Thema Vergütung anschauen. Das liegt nahe, auf die DRG-Systematik zu schauen. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich nicht viel Freunde mit diesem Satz machen, aber ich bin mir in dem Fall nicht sicher, ob mehr Geld zwangsläufig mehr hilft und ob es die Prozesse wirklich nachhaltig verändern wird. Wir brauchen unbedingt klare und verbindliche Vorgaben. Wir brauchen eine Incentivierung für Prozesse und Projekte, die gut laufen. Wir brauchen Malus, wir brauchen kein Malus-System, wir brauchen keine verpflichtenden Zertifizierungen. Die sind meist zu lasch und aus unserer Sicht auch nicht nachhaltig. Und Sie erlauben mir, dass ich sage, es ist eine wirklich verschenkte Chance, dass dieses Thema nicht in der Krankenhausreform aufgenommen wurde und nicht zumindest die Qualitätsstandards der DGE verpflichtend eingeführt wurden. Das Monitoring und die Bilanzierung von Emissionen im Gesundheitswesen steckt total in den Kinderschuhen. Wir brauchen hier auch weitere Auswertungen, was die ökologischen Auswirkungen angeht. Wir brauchen Daten und Benchmarks. Und ich möchte es noch mal betonen, wir brauchen Incentivierung für wirksame Maßnahmen, um ein höheres Bewusstsein und die Motivation der Krankenhäuser zu erreichen. Und gesunde Ernährung ist, darüber sind wir uns vollkommen einig, Gesundheitsfürsorge und ein wichtiger Baustein der Prävention. Es braucht also mehr gezielte Förderung in der bestehenden Krankenhausvergütung für ernährungsassoziierte Präventionsmaßnahmen, von denen vor allen Dingen auch Krankenhäuser profitieren können. Und ich kann Sie leider in den letzten 4 Sekunden nicht aus diesem Thema entlassen, ohne den Hinweis, dass wir uns sehr wünschen, dass endlich eine Überarbeitung der Regelung zum reduzierten Umsatzsteuersatz nicht nur bei Hafermilch, sondern vielleicht auch bei Obst und Gemüse geben muss. Vielen Dank.
Ein herzliches Dankeschön für auch diesen inspirierenden Vortrag. Es sind ja tatsächlich viele Problemfelder, die Sie aufgemacht haben. Ich bin mal gespannt, wie sich das in unserer Frage- und Antwortrunde hier gleich widerspiegelt. Eine Wortmeldung habe ich schon registrieren können. Ich schaue mal in die Runde, ob ich weitere sehe. Frau Künast, bitte, und Herr Wagner und Frau Willkommen. Okay, dann legen wir los. Tina Rudolf beginnt.
Ja, ganz herzlichen Dank für 2 spannende Vorschläge. Und ich glaube, was das Problembewusstsein angeht, da haben Sie uns noch mal sehr viel mit an die Hand gegeben. Ich würde aber auch zustimmen, dass das eigentlich gar nicht mehr das große Problem sein sollte, sondern dass wir möglichst schnell in die Umsetzung kommen müssen. Deswegen würde ich meine Fragen gerne auf die Praktikabilität fokussieren. Und zwar würde ich gerne von Ihnen, Herr Wodny, noch mal dargelegt bekommen, was sind denn die Anfangsinvestitionen, die sich eine Gemeinschaftsküche, eine Verpflegung, der sie sich stellen muss, um so eine Umstrukturierung machen zu können? In Berlin ist das ja ein Landesprogramm, aber angenommen, man würde als Einzeleinrichtung sich auf den Weg machen und eine monatelange Begleitung sich eben wünschen. Und vielleicht könnten Sie auch noch mal darauf eingehen, ob es dann wirklich in der Folge meistens teurer wird oder eben nicht. Ich meine, das rausgehört zu haben, aber ich hätte das gerne noch mal sehr, sehr klar.
Ja, direkte Beantwortung gerne.
Kann ich gerne machen. Also das kommt immer auf den Standort an, an dem wir uns bewegen. Um erstmal die Frage zum Budget zu beantworten, das Budget bleibt gleich, wenn es denn gleich bleiben soll. Dann werden wir im Budget den höchstmöglichen Bioanteil erarbeiten und werden dafür die Speisepläne, Rezepturen etc., alles, was dafür notwendig ist, so umstellen, dass es im gegebenen Budget gelingt. Das, wie vorhin beschrieben, funktioniert an vielen Standorten unterschiedlich gut. In den Betriebskantinen kommen wir da auf mittlere zweistellige Bioanteile, in Kitas bis zu 100% und in sehr großen Einrichtungen wie den Kliniken oder was weiß ich, im Schulcatering oder so, wo ja sowieso bedingt, also ausschreibungsbedingt schon sehr hoher Bioanteil vorgeschrieben ist. Kommen wir da immer auf verschiedene Anteile. Die Kosten der Beratung, wenn man das jetzt vereinzeln würde, das müsste ich jetzt in Stunden ausrechnen, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Kantine Zukunft vielleicht ein Beispiel dafür ist, wie es gelingen kann, dass ich aber in so einem komplett umfangreichen Beratungsprogramm jetzt für jede Stadt zum Beispiel auch nicht die Lösung sehe. Also die Kantine Zukunft ist eine. Ich glaube, viel wichtiger ist es, dass wir uns gibt es jetzt seit 5 Jahren, zukünftig immer mehr Gedanken darüber machen können, wie denn der Prozess in anderen Städten aussehen kann, wie er übertragbar wird und wie die ganzen Learnings, die wir in Berlin erzielt haben, an anderen Standorten noch angewandt werden können. Also da sehe ich ein bisschen mehr Perspektive drin. In Berlin begleiten wir so eine Kita-Küche zwischen 60 und 80 Stunden und sehr große Betriebe bis zu 170 Stunden im Jahr. Also das ist schon ziemlich umfangreich. Aber dadurch, dass es eben sehr praktisch orientiert ist und wir einfach sehr viel Zeit vor Ort verbringen und schlussendlich auch, ja, auch die Sympathien von den Menschen da erlangen können, mit denen wir das gemeinsam umsetzen wollen, das nützt sehr viel und kann so einen Prozess dann auch beschleunigen.
Also das scheint mir auch sehr plausibel, dass gerade diese enge Zusammenarbeit das macht und das was anderes wäre, wenn man jetzt einfach einen Leitfaden publizieren würde. Also vielen Dank für die Antwort. Ich nutze die 2 Minuten dann noch für eine Frage an Sie, Frau Kaufmann. Sie haben ja über die Krankenhausbudgets auch gesprochen. Das war auch in der Präsentation von Herrn Botny noch mal zu sehen, dass das natürlich pro Tag relativ wenig ist, was aufgewendet wird, was natürlich auch anders sein könnte, wenn man einen anderen Fokus setzen würde. Hätten Sie so eine Richtschnur, bei der Sie sagen, das wäre eigentlich ein Tagessatz, den man bräuchte, um gutes, gesundes und vertretbares Krankenhausessen auf den Tisch zu bringen bzw. zu den PatientInnen.
Ich muss Sie korrigieren. Es sind nicht 4.500 Euro pro Tag, sondern es sind 4.500 Euro pro Case-Mix-Punkt. Und der durchschnittliche Case-Mix-Punkt ist je nachdem 1,52. Also schön wäre es, dann würde ich sehr gutes Essen kochen lassen. Das kann ich Ihnen versichern. Das wäre gar nicht mein Ansatz. Ich bin in der Charité auch fürs Erlösmanagement zuständig und kümmere mich darum, dass das ganze Geld von den Krankenkassen in die Charité reinkommt. Und mein Ansatz wäre eher zu sagen, es ist nun mal so, wie es ist. Sagen wir mal, es sind 6 Euro. Was können wir dann mit 6 Euro machen? Und der BKT ist ja nicht 6 Euro, sondern der BKT ist 14 Euro. Und je nachdem, wie Sie ihn berechnen, manchmal sind auch Logistikkosten noch dabei. Also die Frage ist doch nicht, wie kriegen wir mehr Geld ins System? Denn es gibt einfach nicht mehr Geld im System. Und wenn Sie es aus dem DRG-Satz nehmen, dann werden Sie es irgendwo in der Krankenversorgung abspecken müssen. Sondern wir müssen mit den bestehenden Mitteln das Ganze einfach effizienter gestalten.
Haben Sie da auch Anregungen, wie das gut funktionieren kann?
Ein paar hatte ich ja schon genannt. Ich glaube sehr an die Reduzierung des Angebotes, einfach die reine Menge. Wir tendieren dazu, manchmal uns mit Touristikunternehmen zu vergleichen und fangen an, über die Auswahl von Kopfkissen zu diskutieren. Ich glaube, die Krankenhäuser stehen für was anderes, nämlich für eine exzellente medizinische Versorgung in diesem Land. Und wir haben viele Aufträge. Wir haben auch einen edukativen Auftrag, was unsere Patientinnen angeht. Insofern müssen wir das Angebot reduzieren. Wir müssen es zugunsten der Qualität reduzieren. Und wir brauchen, und da stimme ich Ihnen vollkommen zu, wir geben Hunderttausende alleine für LKWs aus, die über die Straßen fahren und das Essen transportieren. Das sind Themen, an denen müssen wir sparen.
Vielen Dank. Dann ist jetzt Frau Künast an der Reihe und anschließend Frau Hagel-Kehl.
Ah, ganz herzlichen Dank. Ich mach mal gleich bei Ihnen, Frau Kaufmann, noch mal weiter, weil also ich fand jetzt noch mal spannend zu sagen, also wir haben nicht mehr Geld und das, glaube ich, ist auch realistisch. Ja. Insofern muss man gucken, was man mit dem vorhandenen Geld machen kann. Und deshalb habe ich sozusagen 2 Fragen an Sie. Einmal haben Sie gesagt, die Patienten suchen sich das Krankenhaus aus. Ja? Und es ist ja auch so, dass auch für externe und ausländische Patienten Krankenhäuser mittlerweile diese Wohnmöglichkeiten und dies und jenes für Family machen und so. Ist es für Sie sichtbar schon ein, also die Ernährungsweise jetzt unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit, Klima, aber wahrscheinlich auch unterschiedliche Kulturen und Religionen, ein Auswahlpunkt, dann wäre es ja für uns auch so, dass wir quasi das Thema Nachhaltigkeit verbinden müssen und können oder Klima verbinden können mit einer Unterstützung funktionierender Krankenhäuser. So, das würde mich interessieren, wie weit das eigentlich für Sie sehen, dass da das ein Auswahlpunkt im wahrsten Sinne des Wortes ist. Und ich will noch eine Frage anschließen, weil jetzt das Wort Leitfaden kam und so. Patrick Botny steht ja dazu mit der Kantine in Zukunft, auch an anderen Orten, dass es den Beratungsprozess gibt, man im Alltag lernt. Ja. Wie sehen Sie das, wenn Sie sich sozusagen Ihre Köchinnen und Köche angucken? Macht man das mit dem Leitfaden oder braucht man solche Strukturen?
Man macht es auf keinen Fall mit einem Leitfaden. Das funktioniert nicht. Das kann ich ganz klar sagen. Sondern das sind Menschen, die haben ja aus einer Passion heraus etwas gelernt. Systemgastronomie ist keine Sternegastronomie. Die wollen was verändern. Die wollen gutes Essen auf den Tisch bringen. Keiner von denen, ich kann es nur wiederholen, steht morgens auf und denkt sich heute mal richtig schlechtes Krankenhausessen. Also wir müssen ja in die Hand nehmen und sie unterstützen. Sie stehen unter einem hohen Druck. Stellen Sie sich vor, sie kochen für 20 Leute zu Hause, wie viel Druck einem das schon macht und das für 5.000 nochmal hochskaliert. Die brauchen jemand, der sie an die Hand nimmt. Deswegen, ich halte nichts von Leitfäden. Wir brauchen hier Unterstützung vor Ort. Ihre andere Frage ist, das ist Nachhaltigkeit ein Auswahlkriterium, wenn sich Patientinnen das Haus aussuchen können? Absolut. Das bezieht sich aber nicht nur auf, also es ist natürlich auch eine Generationenfrage, würde ich mal sagen. Je jünger die Patientinnen sind, desto mehr ist es ein Ausfallkriterium. Je älter wahrscheinlich eher nicht. Auch dazu gibt es keine Studien. Es wäre eher eine Gefühlfrage. Aber wenn wir uns anschauen, welche Dinge abgefragt werden und was wir für Hinweise aus den Patientenbefragungen bekommen, dann würde ich sagen, es ist schon ein deutlicher Indikator. Aber auch was Abfallvermeidung angeht, wie nachhaltig sind unsere Strukturen insgesamt, wie nachhaltig sind unsere Gebäude.
Das wäre Möglichkeit für eine Nachfrage.
Ja, ich würde Sie aber gerne an Patrick Wodny richten, weil er hat nämlich einen Satz gesagt, es muss nicht immer so sein wie die Kantine Zukunft. Ja, es gibt ja einige, die so in Aufbau sind, in Leipzig, in München. Gut, Bremen hat ein anderes Konzept, die ist gleich auch beim Schulen auf Biostädte gelaufen und so. Aber gibt es denn was Ähnliches? Also deshalb habe ich auch Sie zuerst gefragt mit, ne, Leitfaden reicht nicht. Aber gibt es denn ähnliche oder andere Modelle oder Ideen in anderen Ländern, wenn es nicht exakt Kantine Zukunft ist?
Herr Wodny.
Ja, also in anderen Ländern gibt es das. Es gibt das ja aber auch in Deutschland. Also jetzt die Riebeförderung durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unterstützt ja diese Art der Beratung auch bundesweit. Das wird allerdings größtenteils von individuell agierenden Beratern und Einzelpersonen auch häufig gemacht, natürlich auch von Unternehmen. Ich kann, weil das Thema auch noch relativ jung ist und so eine Begleitung auch relativ lange dauert, zu den Ergebnissen da noch nichts sagen. Was ich aber sagen kann, ist, da bin ich auch zu 100% überzeugt von, gerade in so einer Arbeitsumgebung Küche, wo die Arbeit ja auch eine sehr haptische ist, mit Informieren verändere ich nicht viel. Also da muss ich aktiv wirken und dafür braucht es eben dann die Menschen in den Küchen, die eben ihr Handwerk verstehen und die auch nicht mit der Attitüde da rangehen, so wir krempeln den Laden hier jetzt mal um, sondern das ist eine relativ feinfühlige Angelegenheit. In dem Moment, wo ich in eine Küche reinkomme, stelle ich das erstmal in Frage, was da passiert. So, das sorgt schon für Unmut. Und dann kommt noch der ganze andere Krempel obendrauf. Also um es zusammenzufassen, da muss man wirken und nicht informieren. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der großen Fehler, die seit Jahrzehnten in diesem Fall gemacht werden. Also wir brauchen nicht die 5000. Broschüre zu irgendeinem Thema, die am Ende wirklich niemand liest oder nur mit einem Auge oder nur die eigene Bubble, die die ganzen Infos sowieso schon hat. Sondern wir brauchen aktives Wirken an den Orten, wo solche Themen entschieden werden. Und das geht durch unter anderem durch Beratung.
Ja, vielen Dank für die Beantwortung. Nur kleine Bemerkung am Rande. Die beiden Kollegen von der Union haben mich informiert, dass sie terminlich gebunden sind, leider beide. Und dass es jetzt nicht Ausdruck von Desinteresse oder Ähnliches ist, wenn sie sich zu dem Termin auf den Weg gemacht haben. Jetzt ist an der Reihe Frau Hagel-Kehl und anschließend Herr Wagner.
Ja, vielen Dank, Frau Kaufmann. Meine Frage geht an Sie. Ich würde das zunächst einmal alles unterschreiben, was Sie gesagt haben. Also ich finde das toll, was Sie ausgeführt haben. Und da würde mich im Speziellen noch interessieren, weil das mein Thema auch ist im Ausschuss, im Landwirtschaftsausschuss. Wie haben Sie das geschafft, eben diese Lebensmittelabfälle zu reduzieren? Weil das ist schon eine beeindruckende Zahl. Und wir kämpfen ja da alle damit, dass wir das eben ein Ziel vor uns haben, dass wir das reduzieren müssen, ganz dringend.
Bevor wir es reduziert haben, haben wir es erstmal gemessen. Denn das ist, ich möchte es ganz ehrlich sagen, damit muss man auch starten. Denn es ist viel schlimmer, als man sich das vorstellt. Ja? Wir wussten, dass es viel ist, aber dass es so viel ist, wussten wir nicht. Es fängt so an, das sind zwei Lieblingsbeispiele, die mein Geschäftsführerkollege Simon Bartnauz und ich immer sagen. Ich weiß nicht, ob Sie das Thema Milchsuppe im Krankenhaus kennen. Was die Tomatensuppe, die Tomatensaft im Flugzeug ist, ist die Milchsuppe im Krankenhaus. Jede Pflegekraft bestellt immer Milchsuppe. Für die Patientin immer. Und wir haben 90 Liter Milchsuppe pro Tag gekocht und 75 weggeworfen. So, als wir angekündigt hatten, dass es keine Milchsuppe mehr gab, gab es einen Sturm der Entrüstung. Das hat sich gelegt. Inzwischen wir haben keine Milchsuppe mehr. Aber Sie müssen das begreifbar machen, was wir da tun. Dann haben wir sehr viel Fokus auf die Planbarkeit des Essens gelegt und auf die Prädiktion von Patientenzahlen mit saisonalen Abstufungen. Und über eine gedankliche Hürde muss man gehen. Man muss es akzeptieren, dass zum Serviceende das Angebot geringer wird, dass es einfach Sachen nicht mehr gibt. Und dann müssen die Kollegen vor Ort, die an der Essensausgabe sind, oder die Servicekräfte der Station aushalten, dass die Patienten sich bitterlich beschweren, dass es die eine Sache nicht mehr gibt. Wenn man über diese Hürde gegangen ist und akzeptiert, dass es nicht immer zu jeder Zeit alles gibt, dass man Alternativen anbieten muss und bestimmte Sachen weglässt, wie das Angebot von Butter und Margarine immer oder drei Marmeladen, jetzt haben wir nur noch zwei Marmeladen, keine Milchsuppe und einfach bestimmte Sachen aus sind. Ja, dann haben Sie schon, konnten wir schon signifikant was erreichen. Aber es ist immer noch viel zu viel, muss man wirklich sagen. Also wenn Sie sich manchmal Tabletts anschauen, die das ist aber auch total logisch, die Patientinnen bestellen am Tag davor, bis sie ihr Essen bekommen, ist es anderthalb Tage später, was sie bestellt haben. Dann dachten sie vorgestern, sie haben jetzt Lust auf Schweinebraten und dann liegt der vor ihnen und dann wollen sie es doch nicht mehr. Also geht der Schweinebraten genauso, wie wir ihn geliefert haben, in die Tonne.
Eine Rückfrage wäre möglich.
Genau, eine Rückfrage. Gibt es da auch Unterschiede von den Portionsgrößen? Weil ich denke mir mal, also es gibt Menschen, die essen eben mehr und es gibt Menschen, die essen weniger. Gibt es da auch irgendeine Möglichkeit, dass man das, also ich kenne es bei mir von der Schule, dass man dem kleinen Mädchen aus der 5. Klasse nicht die gleiche Portion draufdrückt wie dem 14-jährigen Knaben. Also gibt es da auch irgendwas, weil das gibt es ja gerade auch bei Patientengruppen, dass manche mehr und manche weniger essen können.
Das ist extrem schwierig, weil es ja eine höchst individuelle, meistens nicht altersbedingte Entscheidung im Krankenhaus ist. Was wir aber getan haben, ist bei der Essensauswahl, es gibt eine Kinderkarte und eine Erwachsenenkarte. Die Kinderkarte ist kleiner als die Erwachsenenkarte und hört sich total trivial an, war aber ein super Act, dass die Erwachsenen jetzt auch von der Kinderkarte bestellen können. Also die, die von sich selbst sagen, es gibt tatsächlich auch viele Erwachsene, die mögen einfach nur Nudeln ohne alles.
So verschieden sind die Menschen. Okay, soweit? Dann Herr Wagner, anschließend Frau Willkommen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender und sehr geehrter Herr Wodny und sehr geehrte Frau Kaufmann. Also erstmal vielen Dank, dass Sie heute da sind, dass wir dieses Thema mit Ihnen diskutieren, auch wie Sie darüber berichten. Das ist einfach, glaube ich, für alle hier wohltuend zu hören, wie praxisnah und wie erfolgreich Sie auch sind. Und das ist, glaube ich, auch für uns PolitikerInnen manchmal schön zu hören. Es funktioniert auch und Sie brennen für diese Themen. Also vielen, vielen Dank. Was ich auch spannend finde, dass Sie, also das Thema Lebensmittelverschwendung ist auch ein ganz wichtiges. Was ich noch mal fragen wollte, war die Mitarbeitendenverpflegung. Ich bin selbst wirklich auch politisiert worden, hört sich jetzt ein bisschen groß an, mit diesem Essen im Krankenhaus. Ich habe selbst im Krankenhaus gearbeitet. Als dann Corona kam, wurde die Kantine eingestellt und wir mussten immer sozusagen unsere Mitarbeitenden im Krankenhaus für eine aus zwei Optionen entscheiden. Und es war wirklich schreckliches Essen und es ist auch nicht motivierend für die Mitarbeitenden. Ich habe ein PJ-Test gemacht in der Schweiz und da ist wirklich, die werben wirklich auch Mitarbeitende im Krankenhaus mit Krankenhausessen. Also das ist eine ganz absurde Umkehr. Wie auch Kantinen damit werben, dass Essen ja also auch anziehend sein kann, neue Mitarbeitende zu akquirieren. Wie machen Sie das in der Charité? Ist das dasselbe Essen für Mitarbeitende und die Patientinnen? Und welche Erfahrungen haben Sie da gemacht mit dem Thema regional, bio, nachhaltig und die Auswahl vegetarischer Alternativen? Hat das ganz leicht geklappt oder ist das ganz zwei verschiedene Konzepte?
Vielen Dank für die Frage. Es ist eine ganz tolle Frage, weil es mein Herzensthema trifft. Ich finde, Essensversorgung für Mitarbeitende muss, wenn ich all die anderen planetaren und gesundheitlichen Aspekte einmal erledigt habe, aber trotzdem besonders betrachtet werden. Wir sind heute auch in einer Arbeitssituation, wo wir uns in Konkurrenz begeben mit anderen. Wir haben im Verwaltungsbereich viel Homeoffice. Wenn die Kollegen dann vor Ort sind, dann ist Essen ja auch eine ganz andere Bedeutung. Das ist Zusammensein mit Kollegen sprechen. Insofern ein totales Herzensthema von uns. Was haben wir gemacht? Zunächst erstmal das Angebot komplett verändert. Wir haben ein Gericht eingeführt, nennt sich Campus Cooking. Das ist was total Besonderes. Da merken Sie schon bei der Ausgabe, das besteht aus 5 bis 8 einzelnen Zutaten und dann wird da noch ein bisschen Koriander drauf gemacht und noch ein bisschen geröstete Nüsse. Und das wirkt auf so eine Art und Weise, ich kann es gar nicht beschreiben, die haben wir aber auch natürlich eine ganz andere Möglichkeit der Finanzierung, weil das ist zwar vergünstigt und wir machen damit keinen Gewinn, aber wir haben natürlich weit über die 6,95 Euro pro Tag für 3 Mahlzeiten zur Verfügung. Insofern haben wir da einen größeren Spielraum. Wir müssen logistisch einen großen Teil des Speiseplans parallel fahren. Also wir kochen nur einmal Kartoffeln. Wenn es in der Patientenversorgung gibt, gibt es es auch in der Mitarbeitendenversorgung. Verpackung, haben aber einzelne Stationen, die vor Ort noch mal frische Zutaten hinzu. Wir haben Salatbars, wo sich Kolleginnen ihre eigenen Salate zusammenstellen können. Es gibt verschiedene Suppen, was wiederum auch für die Lebensmittelreduzierung eine große Rolle spielt, wenn ich die Reste verwenden kann und daraus noch mal Bowls oder Suppen machen kann. Insofern, ich stimme Ihnen absolut zu, das ist ein zu mit den gleichen Grundlagen trotzdem ein zu gesondert betrachtendes Thema. Menschen verbringen zwischen 6 und 8 Stunden am Tag damit einen großen Teil ihres wachen Tages auf der Arbeit. Und da spielt Essen für meinen Geschmack noch eine viel zu größere, viel zu kleine Rolle. Wir in der CFM sind viele Handwerker. Wir arbeiten 24 Stunden, genauso wie die Ärzte und Pflegekräfte auch. Die frühstücken auch bei uns und essen Abendbrot. Und dann gibt es die Leute, die wollen morgens, wenn sie dann nach Dienstende sind, auch eine warme Suppe und Brötchen. Also das ist was... könnte ich, wenn Sie mich nochmal einladen, erzähle ich dazu was. Es ist ein ganz tolles Thema, mit dem wir relativ einfach und mit relativ wenig Aufwand Menschen zufrieden machen können und an uns als Arbeitgeber binden können.
Gibt es noch eine Nachfrage?
Also vielen Dank für die Ausführungen und ich glaube, da können sich viele Krankenhäuser eine Scheibe abschneiden. Herr Wotten, Sie haben gesagt, viele kochen noch selbst. Ja, einige kochen noch selbst, aber die Krankenhausküchen sind ja nicht Teil der Investitionskosten. Die Länder bezahlen das nicht, weil man eben sagt, Krankenhäuser können eben auch externe Caterer sozusagen sich anwerben. Das heißt, es wird nicht von den Ländern finanziert, von den Bundesländern, die es eigentlich gesetzlich machen müssten, die Investitionskosten bezahlen. Deswegen ist das ein großes Thema. Und viele Krankenhäuser haben doch in den letzten Jahren eben Küchen abgebaut, leider, aus ökonomischen Gründen, da wieder zurückzukommen, damit man eben auch mal abends noch was nachmachen kann. Zum Beispiel, wenn jemand irgendwie noch mal einen Sonderwunsch oder Bedarf hat, fände ich ganz wichtig. Und ich glaube, Ihre beiden Geschichten sind ein sehr gutes Praxisbeispiel einfach. Danke, dass Sie so auch damit Werbung machen oder so auftreten, wie Sie auftreten. Eben, das ist, glaube ich, ermutigend für andere auch. Und wir natürlich werden auch gucken, dass wir bei der Krankenhausreform, für die ich auch mit zuständig bin, noch mal gucken, was da möglich ist.
Protokoll.
Dass wir da auch diese Themen DGE-Standards, Qualitätskriterien irgendwie mit vielleicht, und wenn es eine Fußnote ist, irgendwie noch unterbringen.
Jetzt hat der Kollege fast schon so etwas wie ein Schlusswort geredet, mit einem großen Dankeschön, aber das ist mein Job an der Stelle. Und wir haben noch eine Wortmeldung, nämlich die Kollegin Frau Willkommen. Bitte schön. Und dann ist die Redeliste geschlossen. Bitte sehr.
Danke, Herr Vorsitzender. Auch von mir erstmal noch einen herzlichen Dank, dass wir als Sachverständige heute zur Verfügung stehen. Es ist ein spannendes Thema. Es gab jetzt aber einen Punkt, der ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Nachhaltige Krankenhausverpflegung bedeutet ja nicht nur, wie kann ich CO2-Ausstoß reduzieren, Abfälle reduzieren, sondern halt auch halt Patienten gesünder ernähren. Es gab letztens eine Studie, die auch besagt hat, wenn ich die Patienten im Krankenhaus besser versorge, gesünder versorge, ausgewogener versorge, dass dann halt auch die besser und schneller genesen. Das ist natürlich auch nachhaltig an der Stelle. Sie hatten es eben auch ein bisschen angeschnitten, Frau Kaufmann, aber gesagt, so bloß keine Zertifizierung. Deswegen würde ich jetzt noch mal da, würde ich gerne da noch mal nachhaken. Wie können wir jetzt als Gesetzgeber das unterstützen, aber bürokratiearm natürlich unterstützen?
Direkte Antwort.
Vielen Dank für die sehr komplexe Frage, die ich Ihnen ganz offen wahrscheinlich nicht beantworten kann. Sie haben vollkommen recht. Wir kennen die Auswirkungen der Ernährung auf den gesundheitlichen Outcome. Die durchschnittliche Verweildauer in Deutschland im Krankenhaus ist, glaube ich, 5,5 Tage im Moment. Nur zur Einordnung, wir können hier einen guten Impuls setzen und müssen hier auch einen guten Impuls setzen, können aber wahrscheinlich nicht das Leben der Patientinnen nachhaltig, was ihre Ernährungsweise angeht, ändern. Und das wäre notwendig, um wirklich langfristige Effekte erreichen zu können. Was wir aber können, und vielleicht wäre das eine Möglichkeit zur Unterstützung. Es gibt einen Index zur Mangelernährung. Das wird bei Patientinnen, die dafür prädestiniert sind, erhoben, aber nicht flächendeckend. Wir würden jetzt nicht jeden bei der Aufnahme zu Gewichtsverlust Ernährungsgewohnheiten fragen. Insofern könnten wir eigentlich auch gar nicht feststellen, ob es eine potenzielle Mangelernährung vorliegen würde. Vielleicht wäre das etwas, was man als ersten Schritt, um erstmal überhaupt zu sehen, wo wir stehen, aufnehmen könnte. Ansonsten glaube ich, würde das alleine für die Phase des stationären Aufenthalts, das ist ein zu großes Thema. Das können wir nicht. Wir können es nicht lösen, wir können einen Impuls setzen. Und dafür sind wir auch verantwortlich. Wir müssen den Impuls setzen, dass das ist deswegen keine Haxe heute gibt, weil Haxe auch einfach gar nicht gut ist für Sie, aber einen ganz tollen Kürbisbratling, der viel, viel besser ist. So, und das müssen wir erklären, kommunizieren. Wir dürfen es aber auch nicht oktroyieren. Wir müssen aufklären. Das muss unsere Aufgabe sein.
Gibt es eine Nachfrage?
Ja, also ich würde ganz gerne noch mal kurz sagen, also ich finde es grundsätzlich gut, dass Sie halt das Essensangebot reduzieren, wenn es dadurch auch dann halt gesünder und ausgewogener wird. Ich denke, das ist an der Stelle der richtige Weg. Kein Patient geht wegen dem Essen ins Krankenhaus. Das muss man auch bedenken. Ich hätte noch eine Frage an den Herrn Wodny. Und zwar würde mich halt an der Stelle interessieren, ob Sie halt auch mit Berufsschulen auch zusammenarbeiten, weil da setzt man ja schon die Impulse, dass die Köche entsprechend dann richtig ausgebildet werden, dass die halt von Anfang an halt auch da nochmal den Fokus drauf gelenkt bekommen.
Ja, das tun wir nicht. Das würde ich gerne tun. Wir sind mit der Kantine Zukunft ein gefördertes Projekt, was auch einen festgelegten Zweck verfolgt. Und im Rahmen der Förderung können wir jetzt leider das, was wir da tun, nicht in diese Richtung ändern. Also das würde sich mit unserer Förderung beißen. Und wenn wir das auf einem anderen Weg machen wollen würden, dann müsste das natürlich auch aus irgendeiner Richtung bezahlt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass die Berufsschule die Mittel anderweitig einsetzen muss. Also das würden wir gern tun. Wir können es aktuell nicht machen. Aber prinzipiell ist das auch ein Ort oder einer der vielen Orte, an denen man ansetzen kann, um beispielsweise auch den Mangel an Menschen, die noch ein Interesse an diesem Job haben, konstruktiv begegnen zu können. Also als ich den Job gelernt habe, war, also jetzt mal oberflächlich gesagt, Kantinenkoch, Kantinenköchin, nicht unbedingt was Erstrebenswertes. Und das hat sich jetzt im Laufe meiner beruflichen Laufbahn stark geändert. Das ist nämlich ein ziemlich cooler Job, wenn ich für Menschen im Alltag oder in ihrem Alltag kochen kann. Also da kann ich einen riesigen Unterschied für extrem viele Menschen machen. Ich kann genauso wie in der üblichen Gastronomie mir die gleiche Mühe geben. Ich kann mein Handwerk da ausüben und habe on top von dem Ganzen auch häufig noch bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung, oft an den TVÖD angelehnt und, und. Also es bringt so viele Vorteile mit sich, aber das schlechte Image haftet dem Ganzen immer noch an. Also ich gebe Ihnen da recht, dass das der richtige Ort ist und muss leider verneinen, wir machen es aktuell nicht.
Das war nochmal, ich würde zum Ende kommen gerne, einen kurzen sachdienlichen Hinweis.
Weil das kann man ja noch vertiefen, aber DGE-Standards ist der eine Punkt. Es ist zuständig, ich mache das ja schon lange, das Thema, der gemeinsame Bundesausschuss, den könnte man quasi auffordern, bestimmte Vorgaben zur Verbesserung Essen im Krankenhaus machen. Dann war diese, also das Ministerium finanziert jetzt diese Begleitung oder so, das könnte man auch ausbauen. Und der letzte Punkt, sorry, ich wollte einfach so Maßnahmen, die man macht, ohne dass man wahnsinnig viel Geld hat. Der letzte Punkt ist der, die Kochausbildung hat keine verpflichtende vegane oder vegetarische Kompetenz drin. Das kann man freiwillig machen in der Ausbildung. Das ist aber nicht prüfungsrelevant. Jetzt geht es mir gar nicht um vegetarisch und vegan, aber meistens lernt man da plant-based, also pflanzenbasiert mehr zu machen. Und da entsteht eine Kreativität, die die Köche auch brauchen. Sorry, ich wollte also nur sagen, es ist so eine Vielzahl von Maßnahmen, die hier in die Nachhaltigkeit.
Es würde sich sicherlich lohnen, das noch zu vertiefen. Und es war auch noch mal nach dem interessanten Werbeblock von Herrn Wodny für den Beruf, den ich auch mit Interesse gehört habe, auch noch mal natürlich eine richtige Ergänzung. Und es ist ja auch unser Ansatz hier, dass wir das, was wir erfahren und lernen, was die Sachverständigen uns mitteilen, dass wir das versuchen, mit in die Praxis, in die politische Praxis zu übersetzen. Und insofern waren das ja tatsächlich hilfreiche Hinweise. Ich bedanke mich aber für heute bei Ihnen beiden für die spannenden Einblicke in Ihre Praxis, in die Praxis des Kochens, der Großküchen, der Systemgastronomie, glaube ich, ist dann der Fachbegriff. Also ich finde es ungemein spannend, habe viel gelernt und ich glaube, das geht uns allen so. Herzliches Dankeschön.
Danke.
Und damit kann ich für uns alle die Sitzung auch schließen. Wünsche Ihnen allen noch eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank.